Es ist ein munteres Pärchen, das da im Gasthaus zum neuen Krug abgestiegen ist. Der Wirt jedenfalls findet das. Und in gewisser Weise hat er recht. Denn die beiden Herrschaften oben im Zimmer sind gerade damit beschäftigt, ihren Abgang zu organisieren. Letzte Briefe, letzte Grüße. Henriette Vogel und Heinrich von Kleist haben sich zum gemeinsamen Suizid verabredet. Und genauso geschieht es. Am Stolperloch erschießt Kleist erst Henriette, dann sich selbst. Klarer Fall. Moment, meint Autor Ulrich Land und spricht von Ungereimtheiten.
Es gab einfach eine Pistole zu viel an dieser Stelle am heutigen kleinen Wannsee, die man besichtigen kann an seiner Grabstätte, also an seiner Todesstätte. Ein Grab im eigentlichen Sinne gibt's nicht, weil er ja als Selbstmörder damals auf jeden Fall nicht einer normalen Bestattung zugeführt wurde. Also jedenfalls an dieser Stelle gab es 3 Pistolen und das ist bis heute merkwürdig und ungeklärt. Und dann denkt man natürlich sofort, Mensch, da kannst du auch deine eigene Geschichte rausmachen.
Ulrich Land hat recherchiert, war am Tatort und hat den offiziellen Ermittlungsbericht studiert. Die 3. Pistole werde dort gar nicht mehr erwähnt, erzählt er. Noch so eine merkwürdige Sache. Da muss doch noch jemand anderes die Hände im Spiel gehabt haben. Zumindest in Lands Version vom 21. November 1811. Er lässt an dieser Stelle den berühmt-berüchtigten Michael Kohlhaas lebendig werden. Den Rosshändler, den Heinrich von Kleist in seiner Novelle auf Rachefeldzug schickt.
Dieser Michael Kohlhaas tritt quasi aus seinem Reklamheftchen, taucht am kleinen Wannsee auf, wo Heinrich von Kleist nun mit Henriette Vogel ins Jenseits überwechseln will und Kleist schießt zunächst ihr und dann sich selber in die Brust bzw. in den Kopf. Und er macht es also, Henriette Vogel stirbt und überliefert ist, dass er anschließend sich selber erschießt. Und meine Idee ist, nö, er kriegt da plötzlich doch Muffensausen. Dann tritt aber Michael Kohlhaas aus dem Gebüsch hervor und sagt, doch, jetzt ist es soweit. Und knallt ihn aus lauter Rache wiederum über den Haufen.
Weil Kleist ihn in seiner Geschichte schließlich hängen ließ. Ulrich Land erzählt das herrlich leicht, mit Witz und doppeltem Boden. Schon der erste Satz in diesem letzten Akt kommt so harmlos daher, steckt aber voll wunderbarer Abgründigkeit. Kleist war kein schöner Mann. Zeit seines Lebens nicht und Zeit seines Sterbens, heißt es da. Klar, so ein Kopfschuss hinterlässt unschöne Spuren. Doch der gute Heinrich zeigt sich am Stolperloch tatsächlich von einer unschönen Seite, befördert er doch Henriette ins Jenseits, obwohl die eigentlich gar nicht mehr will. Autor Ulrich Land fabuliert hier kräftig drauf los. Auch sprachlich zeigt er keinerlei Hemmungen und verliert sich gern in einer sehr barocken Ausdrucksweise. Freimütig gibt er zu,
dass ich auch seit Abiturientenjahren sozusagen immer diese alte Sprache genossen habe, also in ihrer Kompliziertheit, in ihrer Verschwurbeltheit, in diesem Indirekten, in diesem Konjunktiv ohne Ende und so weiter. Und das habe ich immer genossen und dachte auch, hoffentlich kann man davon ein bisschen in die Gegenwart retten. Und ich merke immer, wenn ich drauf losschreibe und mich nicht irgendwie bremse, dann komme ich immer wieder auch gerne bei solchen Dingern an, wo man denkt, mein Gott, was für ein Geschnörkel. Ja.
Stimmt, der alte Schnörkelfritze. Achtung, eine Landsche Formulierung. Der alte Schnörkelfritze Kleist, der hätte sich wahrscheinlich, so noch vorhanden, an den Kopf gefasst. Ob aus Entsetzen oder Freude, sei mal dahingestellt. Denn Ulrich Land ist klug genug, sich nicht mit der Sprache Kleists messen zu wollen. Es ist eher so eine Retro-Patina, die über dem Text liegt und die gerade ganz banalen Situationen einen bizarr komischen Anstrich verleiht. Sehr vergnüglich sind da vor allem die Szenen, in denen sich Kleists Halbschwester Ulrike mit Kleists Verleger Kotter streitet, der ihr vorwirft, geschlechtsvertraulich gewesen zu sein. Mit anderen Worten, ein Verhältnis mit Folgen gehabt zu haben, woraufhin Ulrike ihn wütend kontert, Kotter, Schwein, Schwarzes.
Für mich war die Geschichte damit nicht zu Ende, mit Kleists Ende, sondern ich wollte ein Nachspiel inszenieren, um zu gucken, wohin die Reise noch gehen könnte. Zumal ich ja nun diesen Michael Kohlhaas also aus dem Reklamhäppchen gezaubert hatte, der stand also jetzt dumm darum.
Stellt Ulrich Land klar, der Ulrike von Kleist als sehr patente Kämpferin um Ansehen, Ruf und Rechte ihres Halbbruders ins Rennen schickt und obendrein noch Einblick in die fragwürdigen Ermittlungen des Justizkommissars Johann Christian Felgentreu nimmt. Doch damit nicht genug, denn es gibt noch eine zweite Geschichte in der Geschichte. Eine aktuelle Stimme, eine junge Literaturstudentin, die erstaunt feststellt, dass ihr ein Kleist-Reklamheftchen abhanden gekommen ist.
Sie kommentiert sozusagen das, was wir jetzt gerade lesen, also was da in diesem Roman an historischer Geschichte verhandelt wird. Das kommentiert sie weil sie quasi selber auch vor einem Tribunal steht. Da will ich jetzt allerdings wirklich nicht zu viel verraten, aber sie steht jedenfalls auch mit dem Rücken an der Wand und sie kommentiert das auf so eine zum Teil flapsige, zum Teil bissige, aber auf jeden Fall sehr kritische Art. Und wir merken Zug um Zug, dass sie selber auch irgendwie Dreck am Stecken hat.
Es ist schon ein abenteuerlicher Ritt, den Ulrich Land hier durch Zeiten und Sprachen hinweg vollzieht. Aberwitzig, detail- und kenntnisreich, rasant, fast wie ein Theaterstück konstruiert. Vor so viel Verwegenheit muss man den Hut ziehen.